SWR Kultur Hörbuch.
Die Schlafenden von Anthony Passeron. Folge 5. Es liest Valentin Richter. Eliza. Im Februar 1983, als noch nicht feststeht, ob AIDS durch LAV verursacht wird oder nicht, diskutiert man am Institut Pasteur jeden Samstagmorgen die Frage der Entwicklung eines Screening-Tests. Zur Durchführung der Serologie steht Luc Montagnier nur der RIA-Test zur Verfügung, eine komplexe, langwierige und teure Methode, die angesichts der Dringlichkeit der Situation nicht adäquat erscheint. Bald wird beschlossen, die Entwicklung einer effizienteren Methode voranzutreiben. Während die Pasteurianer mit ihrer Beobachtung des Virus bei den Erkrankten fortfahren, beginnen Françoise Brun-Vézinet und Christine Rousillou mit der Erarbeitung eines Tests. In diesem Zusammenhang erscheint ihnen die neue serologische Untersuchungsmethode ELISA interessant, bei der die Antikörper durch eine chemische Reaktion in den Proben nachgewiesen werden. Brun-Vézinet hat diese Methode bereits für den Nachweis des zur Familie der Herpesviren gehörenden Zytomegalievirus angewandt. Sie will das Verfahren nun auch bei LAV zum Einsatz bringen. Um LAV-spezifische Antikörper zu identifizieren, benötigt man allerdings LAV-spezifische Antigene und das Claude-Bernard-Krankenhaus verfügt nicht über ausreichende Mittel, um entsprechende Kulturen anzulegen. Die Zusammenarbeit mit dem Institut Pasteur ist an dieser Stelle von entscheidender Bedeutung. Am 13. Juli 1983 versorgt Professor Montagnier seine Kolleginnen am Claude-Bernard-Krankenhaus mit den ersten Antigenen. Brun-Vézinet und Rousillou beobachten und untersuchen sie, üben sich in der Erkennung der vorhandenen Antikörper und entwickeln eine Reihe von Tests. Die vorläufigen Resultate, die sie innerhalb einer Woche erzielen, sind vielversprechend. Ab dem 20. Juli führen sie Testversuche mit den Proben infizierter Personen durch, kommen damit ebenfalls zu guten Ergebnissen, jedoch in noch überschaubarem Umfang. Die Forscherinnen verfeinern das Verfahren immer weiter. Im September desselben Jahres werden 30-40% der Proben von Erkrankten als positiv erkannt. Allerdings liefern die Tests auch positive Resultate bei Proben von durchweg gesunden Menschen. Die beiden Virologinnen lassen sich durch den zu geringen Anteil an echt Positiven und die immer noch vielen Falschpositiven nicht entmutigen. Die Anzahl der in Frankreich registrierten Erkrankten ist im Vergleich zu den 100 Fällen in den USA nach wie vor niedrig. Brun-Vézinet und Rousillou fehlt es an Material, um weiter zu forschen. Sie wenden sich an die CDC in Atlanta, die sich bereit erklären, ihnen größere Mengen infizierter Seren zur Verfügung zu stellen. Im Frühjahr 1984 erscheint in The Lancet ein Artikel, der Bezug nimmt auf die Ergebnisse einer französischen Studie, für die über 500 infizierte Personen berücksichtigt wurden. Im Blut der Patienten seien Antikörper gefunden worden, die sich spezifisch gegen LAV richten. Zwar kollabierten die durch das Retrovirus angegriffenen Immunsysteme, aber sie kapitulierten nicht kampflos. Die Ausschüttung der Antikörper sei unwirksam, verrate jedoch die Anwesenheit des Virus. Es dauert weitere Monate, ehe das an das AIDS-Virus angepasste ELISA-Verfahren ausreichend sensibel ist, um ein akzeptables Testinstrument darzustellen. Ende 1984 ist das gemeinsam vom Hôpital Bichat-Claude Bernard und Institut Pasteur entwickelte Verfahren in 90% der Fälle in der Lage, die Antikörper gegen das LAV-Virus ohne falsch positive Ergebnisse nachzuweisen. Die monatelange Forschung an der Seite von Françoise Brun-Vézinet wird Gegenstand der virologischen Abschlussarbeit Christine Rousillous sein. Das Institut Pasteur lässt sich seinen ersten einsatzfähigen Test patentieren. Auch Abbott Laboratories meldet Schutz für das amerikanische Konkurrenzprodukt an. Für die breite Öffentlichkeit sind beide Tests jedoch nicht vor Sommer 1985 erhältlich. Die Entziehungskuren. Es begann mit einem Anruf, den man schon nicht mehr erwartet hatte. Der Dorfarzt teilte mit, dass demnächst ein Platz in einer Entzugsklinik für Desiree frei werde. Da die Einrichtung sehr begehrt war, musste mein Onkel davon überzeugt werden, die Gelegenheit bloß nicht verstreichen zu lassen. Louise half ihrem Sohn beim Packen seines Koffers. Sie bügelte ihm die Kleidung und fuhr ihn nach Nizza. als Desiree noch ohne Symptome der Krankheit hinter den Glasscheiben der an das Krankenhaus angegliederten Station verschwand, schien Hoffnung wieder möglich. Am Anfang der Kur stand ein persönliches Gespräch mit einem Toxikologen. Der Arzt las die Akte meines Onkels, schwieg und seufzte. Dann erklärte er Desiree, wie die 3-4 Wochen seines Aufenthalts ablaufen würden. Er solle zunächst die Hausordnung lesen und unterschreiben. Neben dem Verbot, das Haus zu verlassen oder Besuch zu empfangen, gab es eine Reihe von verpflichtenden Gruppen- und Einzeltherapieterminen. In der ersten Sitzung mit Desiree hatte der Psychologe ein kreisförmiges Schema erstellt. Die Drogensucht sei die Antwort auf eine Frustration, mangelndes Selbstvertrauen, eine persönliche Schwachstelle, über die das Heroin scheinbar hinweghelfe. Ein Teufelskreis. Die Droge überdecke das Defizit, aber dafür sei immer mehr Stoff nötig. Der Arzt betonte, dass Desiree von seiner Sucht erst loskomme, wenn er dieses Defizit erkannt habe und auszugleichen wisse. Mein Onkel war in einer Familie aufgewachsen, in der nicht viel geredet wurde. Ich frage mich, ob er überhaupt nur versuchte, seine innersten Gefühle mit einem Unbekannten zu teilen. Ich stelle mir vor, wie er stumm zu den Behauptungen seines Gegenübers nickt, um die Sache möglichst schnell hinter sich zu bringen. Ich werde nie erfahren, ob er in diesen Sitzungen etwas über sich selbst gelernt hat. Der Entzug sollte auf einmal und nicht schrittweise erfolgen. Die erste Woche war daher die anstrengendste. Desiree kämpfte mit Übelkeit, Gliederschmerzen, extremen Kopfschmerzen, den körperlichen Symptomen des Entzugs. Substitutionsmittel wie Methadon waren in Frankreich noch nicht zugelassen. Dazu kam es erst 1995, als die Behörden endlich das Ausmaß der AIDS-Epidemie unter Drogenabhängigen erkannten. Die Pfleger gaben ihm lediglich Schmerzmittel und krampflösende Arzneien, eventuell beruhigungs- und angstlösende Mittel, aber nur in den schwierigsten Momenten. Seine Krankheit machte einem Großteil des Pflegepersonals Angst. Hinzu kam, dass der rigorose Entzug ohnehin für Anspannung auf der Station sorgte. Nachdem die ersten Tage überstanden waren, fühlte sich Desiree besser. Die Beziehung zu den Mitarbeitern entspannte sich wieder. Er konnte in eine intensivere Phase der psychologischen Arbeit einsteigen, was sich auch als notwendig erwies, denn der Entzug äußerte sich nun in Angstzuständen, Verwirrung, Depressionen. Von seinem Schlafzimmerfenster aus blickte man auf die Hügellandschaft Nizzas und manchmal sah man das Meer und den fernen Horizont. Vielleicht dachte Desiree, um durchzuhalten, an Brigitte und ihr gemeinsames ungeborenes Kind. Jede Entziehungskur bedeutete für die Familie eine Zeit der Hoffnung, des Aufatmens. Der Hoffnung, dass es die letzte sein würde, des Aufatmens, weil man sich nicht mehr ständig fragen musste, wo Desiree wohl steckte. Sobald er sich für ein paar Wochen in sicherer Entfernung des Dorfes befand, legte sich die Angst seiner Eltern ein wenig. Sie hatten keine Ahnung, was er dort tat und was man ihm verabreichte, aber sie waren erleichtert, nicht mehr bei jedem Klingeln des Telefons einen Anruf der Feuerwehr oder irgendeiner Person fürchten zu müssen, die ihn gerade bewusstlos mit einer Spritze im Arm irgendwo gefunden hatte. Meine Großmutter arbeitete wieder in der Metzgerei und entlastete meinen Vater und meinen Großvater, die während ihrer Abwesenheit eine große Müdigkeit angestaut hatten. In der Einrichtung, die einem Krankenhaus ähnelte, sich aber nicht so nannte, versuchte Desiree sich zu beschäftigen. Wenn er telefonieren durfte, rief er an und versicherte, dass alles in Ordnung sei, dass es von nun an bergauf gehen werde. Die Narben auf seinem Arm verheilten. Er hatte einen gesünderen Teint. Er nahm wieder menschliche Gestalt an. Meine Großmutter sah ihn schon auf seine Stelle in der Notarskanzlei zurückkehren. Mein Onkel war bemüht, sich für andere Dinge als für Drogen zu interessieren, aber er hatte es verlernt. Er hatte völlig vergessen, womit er früher seine Zeit verbracht hatte. In der Einrichtung konnte sich jeder, der keine Antwort parat hatte, in Ruhe daran erinnern. Weit ab von den Versuchungen der Straße gewann man Zeit. Wenn man die Schlacht schon nicht für sich entscheiden konnte, so genehmigte man sich zumindest einen Waffenstillstand. Man zögerte die Stunde der Niederlage ein wenig hinaus. Test. Bereits 1984 ist sich Jacques Libovitch im Raymond Poincaré Krankenhaus des Risikos einer Virusausbreitung durch Bluttransfusionen bewusst. Seine amerikanischen Kollegen teilen diese Sorge und auch im Institut Pasteur beobachten die Forscher, dass zunehmend Menschen an AIDS erkranken, die weder homosexuell noch heroinabhängig sind, jedoch Bluttransfusionen erhalten haben. In Frankreich wie in den USA weist man dringlich darauf hin, dass die für Transfusionen bestimmten Blutkonserven überprüft werden müssen. Doch es gibt noch keine Screening-Verfahren und Menschen, die Blut benötigen, können nicht warten. Wie seine Kollegen am Institut Pasteur und auf der anderen Seite des Atlantiks treibt Jacques Libovitch die Entwicklung einer einfachen und schnellen Methode voran, mit der die Konserven in den Blutbanken auf das Virus untersucht werden können. Unermüdlich arbeitet er mit seiner Kollegin Dominique Mathé, die ihm einen tragbaren Inkubator besorgt hat, in seinem Laboratorium an einem Test, bis sie schließlich über ein bereits bewährtes Markierungsverfahren, die sogenannte Immunfluoreszenz, zufriedenstellende Ergebnisse erzielen. Jedoch ist die Methode sehr zeitaufwendig. Dominique Mathé und ihre Mitarbeiterinnen legen aus den zu analysierenden Blutröhrchen Kulturen an und erst nach 48 bis 72 Stunden stellen sie eine Vermehrung des Virus fest. Darüber hinaus setzt Libovitch im Jahr 1984 seinen Austausch mit den amerikanischen Forscherteams um Robert Gallo fort. Er teilt die neuesten weltweiten wissenschaftlichen Erkenntnisse mit einem immer größeren Publikum, hält zahlreiche Vorträge für seine französischen Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Nach einem Aufenthalt in den USA leitet er eine Konferenz im Krankenhaus Tarnier, an der auch die Ärzte teilnehmen, die sich seit Monaten um Michel Foucault kümmern. Der berühmte Philosoph hatte sie wegen eines hartnäckigen Hustens zu Rate gezogen. Da seine Homosexualität kein Geheimnis war, kam den Medizinern auch der Gedanke an AIDS. Sie vertieften ihn jedoch nicht weiter, aus Sorge, sich von gängigen Klischees über diese Krankheit treiben zu lassen. Trotz des scheinbaren Erfolgs einer Antibiotikatherapie erlitt Michel Foucault im Frühjahr 1984 einen plötzlichen Rückfall, der seine Ärzte zu ihren anfänglichen Überlegungen zurückführte. Was sie auf jener Tagung von Jacques Libovitch erfahren, bestätigt ihre Befürchtung. Da das Kaposi-Sarkom eine häufige Begleiterscheinung von AIDS ist, denken immer noch viele, es sei eine notwendige Voraussetzung für die Diagnose. Selbst Foucault, der oft nach New York gereist ist, wo die Epidemie einen hohen Tribut fordert, hat das Stereotyp im Hinterkopf. Da dieses Indiz bei ihm nicht vorhanden ist, gibt sich sein Umfeld beruhigt. Außerdem will der Philosoph weiterarbeiten, und zwar so lange wie möglich. Eine AIDS-Diagnose würde diesen Plänen zuwiderlaufen und wäre demoralisierend, glauben die ihm Nahestehenden. In den folgenden Wochen gilt daher eine Art Omerta. Als kein Weg mehr an einem Krankenhausaufenthalt vorbeiführt, sorgen Foucaults Ärzte dafür, dass er nicht auf die Station von Willy Rosenbaum in der Pitié-Salpêtrière kommt, um bloß keinen Verdacht auf Seiten der Presse zu schüren. Bis zum Schluss erfährt Foucault nicht, woran er erkrankt ist. Als er im Juni 1984 stirbt, erfährt sein Lebensgefährte Daniel de Fer über einen administrativen Umweg davon. Auf dem Totenschein stechen ihm vier Buchstaben ins Auge. AIDS. In seiner Entrüstung gründet er AID. AIDES. Hilfe. Eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, AIDS-Kranke zu begleiten. Im Krankenhaus van Garches verzeichnen Jacques Libovitch und Dominique Mathé zwischen dem 10. Oktober und dem 12. Dezember 1984 Fortschritte mit ihrem Testverfahren. Von 10.000 getesteten Blutproben erweisen sich nur ein oder zwei als falsch positiv. Sie wenden ihr Verfahren daraufhin auf Blutkonserven aus der Region Île-de-France an, um den Anteil kontaminierter Chargen in den dortigen Blutbanken zu ermitteln. Die Ergebnisse sind erschreckend. 20 von 2000 Konserven sind verseucht. Parallel dazu ergeben Analysen am Institut Pasteur, dass Empfänger von infiziertem Spenderblut ebenfalls positiv getestet werden. Bluter, die regelmäßig konzentrierte Blutprodukte einer Vielzahl von Spendern erhalten, sind besonders gefährdet. Libovitch alarmiert die Behörden, jedoch ohne großen Erfolg, denn in seiner hitzigen Art fällt er seinen Gesprächspartnern oft auf die Nerven. Zur gleichen Zeit entwickeln die Pasteur-Teams eine Methode, bei der durch Erhitzung infizierter Blutprodukte das Virus neutralisiert wird, ohne die Qualität des Blutes zu beeinträchtigen. Doch ebenso wie ihr temperamentvoller Kollege vom Krankenhaus in Garches finden die Forscherinnen und Forscher des renommierten Pariser Instituts mit ihren Appellen kein Gehör im Ministerium. Offenbar setzt man darauf, dass nicht alle HIV-Positiven die Krankheit tatsächlich entwickeln. Eine tödliche Wette. Aus Fahrlässigkeit und Kostengründen nimmt man die Ansteckung tausender Menschen in Kauf. Geburt. Im Frühjahr 1984 brachte Brigitte ein Mädchen zur Welt. Um der Familientradition gerecht zu werden, taufte man die Kleine auf den Namen ihres Großvaters väterlicherseits, Emil. Mein Onkel bekam durch die Geburt seiner Tochter wieder Aufwind. Emilie gab ihm die Energie, die sein kraftloser Körper ihm verweigerte. Nachdem alles in ihrem Leben dem Rausch zum Opfer gefallen war, hatten Brigitte und er es geschafft, den Drogen ein Kind abzuringen. Meine Großmutter freute sich umso mehr, da sie bisher erst zwei Enkel hatte, zwei Jungen. Diese Enkelin war ein Zeichen der Hoffnung, dass Desiree und Brigitte ein für allemal mit dem Heroin abschließen würden. Die Ärzte im Krankenhaus Larcher hatten von Anfang an darauf hingewiesen, dass das AIDS-Virus bei Kindern von Trägern des Erregers ebenfalls festgestellt worden sei. Auf der Säuglingsstation gäbe es einige Fälle von infizierten Neugeborenen. Ohne sich in die persönlichen Entscheidungen des Paares einzumischen, hatten sie Desiree und Brigitte zu bedenken gegeben, dass ihr Kind nicht nur mit dem Virus geboren werden könne, sondern dass ihnen selbst aufgrund ihrer beeinträchtigten Lebenserwartung vielleicht nicht die Zeit bliebe, es aufwachsen zu sehen. Nach der Geburt ergaben Untersuchungen, dass Emilies Blut die für LAV charakteristischen Antikörper enthielt. Es war durchaus möglich, dass es sich um von der Mutter vererbte Antikörper handelte. Eine fundierte Aussage, so hieß es, könne man erst in ein paar Wochen machen. Ich habe oft versucht, mir die verwirrenden Gefühle vorzustellen, die Emilies Ankunft in der Familie ausgelöst haben muss. Eine Mischung aus aufrichtiger Freude und großer Sorge. Trug sie das Virus ihrer Eltern in sich? Würde die Krankheit bei ihr ausbrechen? Wie sollten sie es wissen, wenn nicht einmal die Ärzte in der Lage waren, die Frage mit Sicherheit zu beantworten? Es fällt mir inzwischen schwer, meinen Vater anders als durch diesen Schmerz zu begreifen. Er konnte sich nicht unbeschwert über die Geburt seiner ersten Nichte freuen. Immer schwang die Angst um ihre Zukunft mit. Als hätte er das widersinnige Schicksal dieses neuen Lebens vorausgeahnt. Man sollte niemals dem Tod derer beiwohnen müssen, die man hat zur Welt kommen sehen. Wir waren verdammt. Verdammt dazu, Emilie zu überleben, sie alle drei zu überleben. Dieser Gedanke muss für ihn unerträglich gewesen sein, zumal er gelernt hatte, seine Gefühle stets für sich zu behalten. Er hatte nie mit jemandem über die Drogensucht seines Bruders gesprochen, auch nicht über dessen Krankheit oder seine Entscheidung, ein Kind zu bekommen. Unwahrscheinlich, dass er jetzt damit anfing. Meine Mutter hingegen wollte mehr wissen. Sie wollte verstehen, was vor sich ging, las Zeitung, sah sich Fernsehberichte an und wälzte die wenigen Bücher, die es zum Thema gab. Sie wollte einen Grund finden, die Hoffnung nicht aufgeben zu müssen. Nach der Entlassung aus der Entbindungsklinik richteten sich die jungen Eltern mit ihrem Baby in der Dachwohnung über dem Café an der Place de la Fontaine ein. Jeder beglückwünschte sie, wenn sie ihren marineblauen Kinderwagen durchs Dorf schoben. Sie waren schön und glücklich. Die Zeit des Feierns, der schlaflosen Nächte, der Drogen schien weit hinter ihnen zu liegen. Meine Großmutter stattete Brigitte und Desiree mehrmals am Tag einen Besuch ab, bot ihre Hilfe an. Vor allem aber hatte sie ein strenges Auge darauf, dass die beiden nicht zu ihren alten Dämonen zurückkehrten. Sie erfand immer neue Vorwände, um Küchenschränke und Nachttischschubladen zu öffnen oder den Medizinschrank. Unauffällig prüfte sie, ob sich darin Drogen, Gummibänder oder Spritzen fanden, und meist ging sie beruhigt wieder nach Hause. Aufgrund ihrer Blutwerte wurde Emilie engmaschig betreut, durch den Dorfarzt, die Infektiologen am Krankenhaus Larcher und die Spezialisten der Kinderklinik Lonval in Nizza. Schon bald, noch in ihren ersten Lebenswochen, stellte sich nach weiteren Untersuchungen heraus, dass sie, obwohl sie aussah wie jedes andere Baby, das Virus tatsächlich in sich trug. Es schlummerte in ihrem Blut und drohte eines Tages zu erwachen. AZT. Im Frühjahr 1984 überlässt Robert Gallo dem Virologen Hiroaki Mitsuya vom National Cancer Institute eine LAV-Probe. Er möchte, dass die Forscher des Instituts an dieser Probe alle ihnen zur Verfügung stehenden Wirkstoffe testen, in der Hoffnung, dass sich die Replikation des Virus verhindern lässt. Um die Erfolgschancen zu steigern, zieht das Institut mehrere Laboratorien hinzu, darunter das des Pharmakonzerns Burroughs Wellcome in North Carolina. Die Virologie ist damals noch kein profitabler Bereich, Doch Burroughs Wellcome glaubt an ihr Potenzial und zählt zu den wenigen Unternehmen, die sich auf diesem Gebiet spezialisiert haben. Nach einigen Wochen Arbeit prüfen die Forscher von Burroughs Wellcome erneut BW509U, eine 1964 von Jerome P. Horwitz in Michigan synthetisierte Substanz. Der Wissenschaftler hatte im Rahmen seiner Forschung zu bestimmten viral bedingten Krebsarten damit experimentiert. Wegen der schweren Nebenwirkungen für die Patienten, vor allem aber wegen der offenkundigen Unwirksamkeit, sah man von Versuchen mit BW509U bald wieder ab. Horwitz und seine Kollegen synthetisierten weitere Substanzen, DDC, D4T und DDI, doch keine erwies sich als wirksam gegen Krebs. Nach langer Recherche in den pharmakologischen Archiven holt man im Labor von Burroughs Wellcome diesen Stoff nun wieder aus dem Schrank. Er wird zunächst an mit Retroviren geimpften Mäusen getestet. Nach mehreren Versuchen beobachten die Forscher, dass BW509U die Replikation der Retroviren in den Zellen der Nager zu blockieren scheint. Obwohl weitere Analysen in konkurrierenden Laboratorien die Unwirksamkeit des Mittels aufzeigen, schickt Burroughs Wellcome es unter dem Namen Komponente S an das National Cancer Institute. Hiroaki Mitsuya treibt die wissenschaftliche Arbeit an der Substanz weiter voran. Erprobt wird sie nun nicht mehr an Mäusen, sondern an dem menschlichen Virus, das ihm Robert Gallo anvertraut hat. Mitsuya kultiviert das HI-Virus, Human Immunodeficiency Virus, mit Klonen von T4-Lymphozyten, die er aus seinem eigenen Blut gewonnen hat. Ende 1984 bestätigt seine Studie die Hoffnung auf eine signifikante Wirksamkeit. Das Mittel, inzwischen in Azidothymidin umbenannt, kurz AZT, hemmt in vitro das AIDS-Virus und blockiert dessen Wirkung auf die Lymphozyten. Die Zeit ist reif, Versuche an Menschen durchzuführen. Im Juli 1985 kommt eine erste Untersuchung mit 19 Probanden zu dem Ergebnis, dass AZT die Zahl der T4-Lymphozyten tendenziell wieder ansteigen lässt. Anschließend finden Experimente mit immer größeren Kohorten statt. Im Juni 1986 verfolgt eine Studie den Krankheitsverlauf von 212 Patienten. Die eine Hälfte wird mit AZT behandelt, die andere erhält ein Placebo. Im September nach nur 8 Wochen Behandlung zeichnen sich bereits bemerkenswerte Resultate ab. In der Gruppe der mit AZT behandelten Patienten gab es nur einen Todesfall, in der Gruppe der nicht behandelten Patienten hingegen starben 19 Menschen. Außerdem wurden in der ersten Gruppe 24 Übergänge in das Stadium AIDS festgestellt, während es in der zweiten Gruppe 45 waren. Kurzfristig, so scheint es, stirbt man mit AZT deutlich seltener. Zum ersten Mal seit Jahren zeigt ein Mittel eine gewisse Wirksamkeit im Kampf gegen AIDS. Zwar besiegt es das Virus nicht, aber immerhin, so glaubt man, gelingt es ihm, dessen zerstörerischer Logik Einhalt zu gebieten. Am 19. März 1987 listet die US Food and Drug Administration, FDA, die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel, das Medikament aufgrund der gesundheitlichen Notlage sehr kurzfristig. 1989 wird die Studie 019 mit über 3000 Probanden vorzeitig abgebrochen. Der Abstand zwischen den mit AZT und den mit einem Placebo behandelten Patienten ist in Bezug auf die Sterblichkeit oder den Eintritt in das AIDS-Stadium so groß, dass er eine ethische Frage aufwirft. Warum sollte man weiterhin ein Placebo verabreichen, wenn es ein Medikament gibt, das so wirksam zu sein scheint? Burroughs Wellcome gibt die Ergebnisse stolz bekannt. Am Tag nach der Veröffentlichung in der amerikanischen Presse steigt der Aktienkurs des Unternehmens binnen weniger Stunden um 32%. Im Krankenhaus. Für alles, was intravenös ist, bin allein ich zuständig, kapiert? Desiree kapierte, und zwar sofort. Er sollte besser schnell wieder auf die Beine kommen, um so bald wie möglich zu verschwinden. Kaum hatte man ihn in den Krankenzimmern einquartiert, war dieser schrankgroße Pfleger aufgetaucht und wollte ihn ganz offenbar einschüchtern. Der Mann bewegte sich zwischen Bett und Fenster wie auf erobertem Gebiet. Dann war er plötzlich wieder weg. Die Drogensüchtigen jagten dem Personal eine Heidenangst ein. Denn auf Entzug waren sie zu allem fähig. Sie schnappten sich Spritzen und Medikamente von den Pflegewagen und hatten unkontrollierbare Gewaltausbrüche. Freunde, die zu Besuch kamen, brachten Spritzbesteck mit. Anschließend konnte man sie ohnmächtig in ihren Zimmern oder auf ihren Toiletten aufsammeln. Warum sollte man sich um Menschen kümmern, die nichts Besseres zu tun hatten, als sich selbst zu zerstören? Seit Beginn der AIDS-Epidemie wurden immer mehr Junkies in die pneumologische Abteilung des Pasteur-Krankenhauses in Nizza eingeliefert. Sie kamen wegen einer Tuberkulose oder einer Pneumozystis, ausgelöst durch ein Virus, mit dem sie sich beim Austauschen von Spritzen angesteckt hatten. Der Pflegedienst hatte sie von Anfang an im Auge. Jeder Fixer musste einen Verhaltenskodex unterschreiben. Man versuchte nach Kräften, sie auf Linie zu bringen. Die Angst sollte zurück auf die Seite wandern, von der sie ausgegangen war. Es war eine Tuberkulose, die Desiree zum ersten Mal, abgesehen von seinen Entziehungskuren, ins Krankenhaus brachte. Über einen Monat hatte er gegen einen hartnäckigen Husten und Kurzatmigkeit gekämpft. Als er dann anfing, Blut zu spucken, machte seine Mutter sich mit ihm auf den Weg nach Nizza. Sein Aufenthalt im Krankenhaus dauerte einige Wochen. So lange, bis die Antibiotika anschlugen und er ins Dorf zurückkehren konnte. Diese erste Krankheit machte seinem durch Jahre des Heroinkonsums abgezehrten Körper schwer zu schaffen. Brigitte musste sich um Emilie kümmern, also begab sich Louise an das Krankenbett ihres Sohnes. Sie erkannte sein Zimmer im Labyrinth des Krankenhauses an dem roten Punkt, der an der Tür klebte. Was sie zunächst für eine besondere Aufmerksamkeit hielt, entpuppte sich als der Anfang einer Reihe von Demütigungen, die kein Ende nahmen. Sie kam oft am frühen Nachmittag und stieß vor der Tür auf das Essenstablett für ihren Sohn, das jemand einfach dort abgestellt hatte. Desiree war grundsätzlich der Letzte, der versorgt wurde, wenn man nicht überhaupt vergaß, sich um ihn zu kümmern. Einmal, als Louise ihn besuchte, hatte er überall getrocknetes Blut am Körper. Kein Pfleger hatte es für nötig befunden, ihn nach der Blutung zu säubern. Meine Großmutter war drauf und dran loszubrüllen, doch mein Onkel hielt sie zurück. »Lass gut sein, Mama. Es geht schon. Wir schaffen das auch allein.« In diesem Moment begann Louise zu begreifen. Sie wusch ihren Sohn selbst, befreite ihn von all dem Blut. Diesem Blut, das dem Krankenhauspersonal so schreckliche Angst einjagte. Diesem Blut, das sie ihm vermacht hatte und das ihn dennoch langsam, aber sicher töten würde. Sie verbrachte viele Stunden mit Desiree. Sie half ihm beim Aufstehen, ging mit ihm die Korridore auf und ab. Sie brachte Wurstwaren aus dem Laden und Zitrusfrüchte vom Gemüsehändler mit. Sie redete und redete, erzählte, was ihr gerade einfiel, nur um ihn aus der Welt dieses Krankenzimmers zu reißen. Brigitte, Emilie, die Baustelle für das Haus seines Bruders, die Metzgerei, der neueste Klatsch aus dem Dorf. Vielleicht sagten sie sich in diesen Momenten, die sie zu zweit verbrachten, auch endlich ein paar Dinge. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ihm Fragen stellte, um zu verstehen, was er in den Drogen suchte. Warum konnte er nach allem, was das Heroin zerstört hatte, nicht damit aufhören? Unter Tränen erinnerte sie ihn an seine Verantwortung, an sein Kind, das einen Vater brauchte, einen Vater, der aufrecht stand. Am Ende seines Aufenthalts teilte Desiree sich das Zimmer mit einem Jungen, der kaum Besuch bekam. Außer von einem Mann, der Stunden an seinem Bett saß, ihm die Hand hielt, ihn küsste. Es war das erste Mal, dass Louise solche Szenen miterlebte. Zunächst war sie etwas verlegen, aber als Desiree ihr zuzwinkerte, musste sie doch lächeln und sich eingestehen, dass diese Liebe sie anrührte. Denn sie war so aufrichtig wie die Liebe, die sie ihrem Sohn entgegenbrachte. Das einzige Bild, das sie mit Homosexualität verknüpfte, stammte aus ihrer Kindheit im Piemont. Sie erinnerte sich an Schreie, Schläge, Spucken. Vor ihren Augen wurden zwei Männer verprügelt, die zusammen in einer Scheune erwischt worden waren. Die Jungs aus dem Dorf hatten sie voller Stolz auf dem Platz geschleift und die gesamte Anwohnerschaft zusammengerufen. Auch Louise war, angezogen von dem ungewöhnlichen Trubel, mit ihren Geschwistern nach draußen geeilt. Als die beiden Männer dann die Gewalt der Dorfmeute zu spüren bekamen, hatte sie sich verängstigt unter den Rock ihrer Mutter geflüchtet. Es war eine ihrer letzten Erinnerungen an die Zeit vor dem Krieg. Als sie einmal allein mit Desiree im Krankenhausflur stand, fragte sie nachdenklich, »Aber außer seinem Freund kommt wirklich niemand den armen Kerl besuchen?« In diesem Trakt der Lungenabteilung, in dem die ersten AIDS-Kranken versorgt wurden, kapierte Louise endlich, wie sehr die Krankheit ihrem Sohn zusetzte. Dr. Della Monica hatte sie gewarnt. Auf die Tuberkulose würden in den nächsten Wochen und Monaten weitere Krankheiten folgen. Umgeben von Leidensgenossen ihres Sohnes, die meisten homosexuell oder drogenabhängig, konnte sie das Offensichtliche nicht mehr leugnen. Das Virus führte sie zurück zu dem, was sie hatte hinter sich lassen wollen. Es kam ihr in die Quere auf dem langen Weg, den sie von Italien bis hierher gegangen war. Ein Mikroorganismus, aus dem Nichts aufgetaucht, schaffte es, eine mühsame Geschichte des sozialen Aufstiegs, des Ringens um Ansehen zunichte zu machen. Er rief Gefühle von Scham, Ausgrenzung und Erniedrigung wach. Dabei hatte sie sich geschworen, all das nie wieder erleben zu müssen. Nur diese Krankheit hatte vermocht, einer Mutter vor Augen zu führen, wie es um ihren Sohn stand. Er war ein Junkie, der unter seinesgleichen verreckte. Ein Drogensüchtiger, dem das gleiche Schicksal wie seinen Kameraden beschieden war. Hier spielten sein Vor- und Nachname, die Hoffnungen, die seine Eltern in ihn gesetzt hatten, der tadellose Ruf der Familie keine Rolle. AIDS überlistete sie alle. Forscher wie Ärzte, Kranke und ihre Angehörigen. Niemand wurde verschont, nicht einmal der Lieblingssohn einer Händlerfamilie aus dem Hinterland. HPA 23. Manchmal treffen die medizinischen Teams des Institut Pasteur, wenn sie ihre Laboratorien am Abend verlassen, auf einen jungen Mann oder eine junge Frau, die am Eingang des Gebäudes mit einem Papierbogen in der Hand warten. Ihre Gesichter, ihre Magerkeit, ihre verzweifelten Blicke und mitunter auch ihr gebrochenes Französisch mit amerikanischem Akzent lassen erahnen, warum sie hergekommen sind. Die Wissenschaftler schalten sofort. Seit dem Frühjahr 1983, lange vor der Entdeckung von ACT, testet Jean-Claude Sherman einen Retrovirus-Hämmer, der die Replikation von LAV stoppen soll. Heteropolyanion 23, kurz HPA 23, ist das erste antiretrovirale Medikament der Welt. Der Pasteurianer entdeckte es 1972. Es scheint eine vorübergehende Hemmung des Virus zu bewirken, wodurch der für den Ausbruch der Krankheit verantwortliche Prozess tendenziell verlangsamt wird. Die ersten Ergebnisse sind ermutigend, obwohl HPA 23 in einigen Blutzellen toxische Nebenwirkungen hervorruft. Von New York bis San Francisco spricht sich herum, dass französische Wissenschaftler am Institut Pasteur Versuche für ein erfolgversprechendes Medikament durchführen, das womöglich die Wirkung des Virus im Blut blockiert. So verlassen verzweifelte junge Menschen ihre Stadt, ihr Land und reisen auf Anraten ihrer Ärzte, die nichts mehr für sie tun können, nach Paris. Sie sind am Ende ihrer Kräfte und wünschen sich nichts sehnlicher, als an einer der therapeutischen Studien des Instituts teilnehmen zu dürfen. Selten sind Wissenschaftler dem Tod so nahe gekommen und haben sich so heftig mit ihren eigenen Fehlschlägen auseinandergesetzt wie zu dieser Zeit. Das war sonst etwas, womit sich Ärzte auseinandersetzen mussten. Die AIDS-Epidemie stellte jedoch alles auf den Kopf. Insbesondere die Beziehung zwischen Forschern und Patienten. Sie macht die Kommunikation zwischen beiden unerlässlich, reißt Trennwände ein, die lange Zeit für eine unüberbrückbare Distanz sorgten. Plötzlich sind die Misserfolge der Forschung nicht mehr nur als Zahlen in Berichten und auf Computerbildschirmen zu sehen, sie lassen sich auch von den verzweifelten Gesichtern ablesen. Die Forscher sind ungefähr im gleichen Alter wie die jungen Patienten. Sie wissen um deren Einsamkeit, wissen, dass viele Menschen sich von ihnen abgewandt haben. Was unterscheidet sie von ihnen? Die sexuelle Orientierung? Der Drogenkonsum? Mit welcher Rechtfertigung soll man weiter die Rolle des geachteten Forschers spielen, statt einmal auch in die des verachteten, todgeweihten Kranken zu schlüpfen? Die Pasteur-Teams stehen an der Spitze der internationalen AIDS-Forschung. Aber welche Genugtuung können sie daraus ziehen, wenn die Menschen ihnen weiterhin reihenweise wegsterben? Diese Gespenster werden sie noch lange verfolgen. Eines Abends, am Bett eines Patienten auf der Palliativstation, nimmt Françoise Barré-Sanoussi eine leise Stimme hinter der Maske wahr, die versucht, das Geräusch der Beatmungsmaschine zu übertönen. Danke. Die junge Wissenschaftlerin ist verblüfft. Aber wofür? Es ist uns nicht gelungen, sie zu retten. Mit halb geschlossenen Augen, an der Schwelle zwischen zwei Welten, findet der Sterbende noch die Kraft zu antworten. nicht für mich, für die anderen.